Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, einen schönen guten Morgen. Marine Le Pens Rassemblement National hat kurz vor der Europawahl am 9. Juni bekannt gegeben, nicht mehr mit der AfD zu kooperieren. Warum? Das ist gleich unser Thema. Außerdem geht es darum, mit welchen Maßnahmen Überschwemmungen vorgebeugt werden können. Es muss nämlich im Fall von Hochwasser nicht immer so schlimm kommen wie in den vergangenen Tagen. Das zeigt der Blick in die Niederlande. Im Europäischen Parlament sitzen aktuell 29 rechte Parteien. Das sind mehr als EU-Mitgliedstaaten. Eine der ganz großen Fragen im Europawahlkampf ist, ob die europäischen Rechten gestärkt aus der Wahl hervorgehen könnten und wie viel Macht sie dann im Europäischen Parlament hätten. Das dürfte allerdings nicht nur vom Wahlergebnis selbst abhängen, sondern auch davon, wie die Parteien miteinander kooperieren. Oder eben auch nicht. Ein potenzielles Bündnis, das ist gestern Abend aufgekündigt worden. Marine Le Pens Rassemblement National hat gestern erklärt, mit der AfD nicht mehr zusammenzuarbeiten. Peter Kapern, Sie sind unser Korrespondent in Brüssel. Was hat da den Ausschlag gegeben?
Naja, das Fass zum Überlaufen gebracht hat wohl ein Interview, das Maximilian Kra, der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahlen, der italienischen Zeitung La Repubblica gegeben hat, in dem er geäußert hat, dass nicht jedes SS-Mitglied einem Verbrecher gleichzusetzen sei. Das hat dann diese erneute Empörung in Frankreich bei Marine Le Pen, bei dem Rassemblement National über die AfD ausgelöst. Wir erinnern uns ja, als AfD-Politiker an der sogenannten Remigrationskonferenz in Potsdam teilgenommen hatten. Auch da hatte sich schon ein Zerwürfnis angedeutet. Alice Weidel war damals nach Paris einbestellt worden zu Marine Le Pen. Es war ihr abgefordert worden, einen distanzierenden Brief zu schreiben, der dann nicht für Le Pen jedenfalls ausreichend ausfiel, sodass jetzt eben das Fass übergelaufen ist und Le Pen die Fraktionsgemeinschaft mit der AfD für die nächste Legislaturperiode aufgekündigt hat.
Die AfD jetzt also offenbar zu rechts aus Sicht des Rassemblement National für eine Zusammenarbeit. Glauben Sie, das hält der Rassemblement National auch nach der Wahl durch?
Da bin ich ziemlich sicher, denn Marine Le Pen geht es ja in Wahrheit nicht darum, dass die AfD zu rechts wäre. Denn dann hätte sie ja schon über viele Jahre Anlass gefunden, diese Fraktionsgemeinschaft aufzukündigen. Da hat es ja entsprechende Äußerungen von AfD-Politikern im Europaparlament, wie in den deutschen Landtagen, wie im Bundestag gegeben, die denselben Anlass hätten bieten können. Marine Le Pen hat ein festes Ziel im Visier und das ist das Jahr 2027, da möchte sie französische Staatspräsidentin werden. Und das kann sie nur schaffen, wenn sie dann als gemäßigte Rechte gilt bei den französischen Wählern, damit sie überhaupt die Möglichkeit hat, in einer Stichwahl die Mehrheit zu bekommen. Und alles, was ihr auf dem Weg dorthin in die Quere kommt, das wird jetzt beiseite geräumt. Und da ist eben ein Punkt die AfD. Insofern glaube ich ja, dieser Beschluss wird halten, was sich sonst auf der rechten Seite im Parlament tut, das ist ziemlich undurchsichtig im Moment.
Jetzt gibt es ja aber genügend andere Parteien auf europäischer Ebene, genügend rechte Parteien, mit denen Marine Le Pen und der Rassemblement National zusammenarbeiten können. Sie scheint sich aktuell den Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni anzunähern, die ja in Italien schon regiert. Könnte da ein machtvolles Bündnis zustande kommen?
Ja, um die Frage zu beantworten, müssen wir erstmal einen Blick auf die beiden rechten Fraktionen im Europaparlament werfen. Da gibt es ja zum einen die EKR, das sind rechtskonservative, rechtsnationale, rechtsnationalistische Parteien versammelt. Und dann gibt es die ID, die Fraktion Identität und Demokratie in der wirklich beinharte rechtsextreme Parteien wie die AfD, die FPÖ und bislang eben auch Le Pens Rassemblement National versammelt sind oder auch die Partei von Matteo Salvini. Die eigentliche Grenze zwischen diesen beiden Fraktionen bildet eine außenpolitische Frage, nämlich die Frage, mit wem hältst du es, Washington oder Moskau? Und die ID-Fraktion, das ist die Fraktion der Russland-Freunde, der Putin-Freunde, und die EKR, das ist die Fraktion der Transatlantiker, der Washingtoner. So, und das war bislang die entscheidende Trennlinie, die trotz vieler Versuche nicht überwunden werden konnte. Jetzt haben aber Meloni und Le Pen gemerkt, dass sie durchaus an die Töpfe der Macht kommen können, wenn sie Mäßigung zeigen. Und in diesem Moment wird dieses ursprüngliche Unterscheidungskriterium Washington oder Moskau weniger wichtig. Es hat in den letzten Wochen Annäherungen gegeben, ein Gesäusel zwischen Le Pen und Meloni, so will ich es mal sagen, das allerdings auch von Meloni einen bestimmten Preis verlangt. Sie ist in bestimmten Positionen nach rechts gerückt. Meloni galt ja als zuverlässige Partnerin der EU-Kommission und ihrer Kommissionspräsidentin von der Leyen in der Migrationspolitik. Jetzt gibt es Äußerungen von ihr, mit der sie beispielsweise den Primat des europäischen Rechts in Frage stellt und auch andeutet, dass Europa eigentlich ein Europa der Nationalstaaten sein solle, anders als das bisherige Modell. Das heißt also, Meloni wird abverlangt, wenn sie tatsächlich das große Bündnis mit Le Pen sucht, sich nach rechts zu bewegen. Dann stellt sich natürlich gleich wieder die Frage, ist das dann noch eine Kooperationspartnerin für die EVP und ihre Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen? Das sind die Fragen, die jetzt kurz vor der Wahl und dann in den ersten Wochen nach der Wahl beantwortet werden müssen.
Der Rassemblement National hat nach Aussagen des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Maximilian Krah zur SS die Zusammenarbeit mit der AfD im Europaparlament aufgekündigt. Peter Kapern war das mit Informationen zu möglichen Bündnissen. Im Baltikum ist die Sorge vor Russland so groß wie in kaum einem anderen EU-Land. Das liegt an der geografischen Nähe. Es liegt aber auch daran, dass Estland, Lettland und Litauen als ehemalige Sowjetstaaten die Vereinnahmung durch Russland kennen. Viele Balten wollen den russischen Einfluss im eigenen Land deshalb möglichst zurückdrängen. In Estland wird das jetzt auch politisch durchgesetzt. Ab dem 1. August darf Russisch nicht mehr an estnischen Schulen unterrichtet werden, trotz der russischen Minderheit im Land, Jelena Morgenstern berichtet.
Im estnischen Narva ist Russisch Alltag. 95% der Bevölkerung in der Stadt sprechen überwiegend Russisch. Auch über 30 Jahre nach der estnischen Unabhängigkeit tut sich ein Teil der russischen Minderheit schwer mit der estnischen Sprache. Die Sprachbarriere, sie ist vor allem für die ältere Bevölkerung in Narva eine Herausforderung. Auch für Ludmila Chamitko.
In all den Jahren haben wir so viele Kurse belegt und bestanden, aber wir können immer noch kein Estnisch, weil es hier keine Unterhaltung gibt. Alles, was man lernt, vergisst man direkt wieder, weil hier alles auf Russisch ist.
In vielen Schulen in Narva wird noch auf Russisch unterrichtet. Doch damit soll bald Schluss sein. Ab dem 1. August soll in ganz Estland der Unterricht schrittweise komplett auf Estnisch umgestellt werden. Alona Kordonchuk leitet eine der wenigen Schulen in Narva, die jetzt schon auf Estnisch unterrichten.
Es ist gut, dass unsere Kinder sich noch sicherer fühlen werden, wenn sie an die Unis kommen. Viele Schulabgänger gehen momentan ins Ausland. Nicht, weil sie so reich oder ambitioniert sind, sondern weil sie kein Estnisch können bis zur 12. Klasse. Sie können gut Englisch.
Um die Schülerinnen und Schüler macht sich Kordonchuk keine großen Sorgen.
Ich denke, dass wieder mehr Schüler auf die Unis hier im Land gehen werden, dass sie sich als Teil der Gesellschaft fühlen werden und nicht als das sind wir und das sind die anderen.
Aber die Sprachpolitik der estnischen Regierung bringt auch Probleme mit sich. Alleine in Narva mit seinen 53.000 Einwohnern droht etwa 150 Lehrkräften die Kündigung, weil sie die Sprachanforderungen nicht erfüllen. Die Sprache, auch ein Thema in Lettland. In Riga etwa machen ethnische Russen etwa 40% der Bevölkerung aus. Die 20-jährige Angelika Letinovica studiert hier. Obwohl sie mit Russisch aufgewachsen ist, spricht sie lieber auf Lettisch und Englisch, vor allem aus politischen Gründen.
Warum können wir überhaupt diese Sprache? Weil Russland unser Land besetzt hat. Und so wurden wir gezwungen, diese Sprache zu lernen. Wie mein Vater. Er ist Belarusse. Er kann kein Belarussisch, aber Russisch.
Angelika und ihre Freundinnen wurden nach der Sowjetzeit geboren. Sie mussten nicht mehr zwingend Russisch in der Schule lernen. Doch obwohl die Regierung mit dem sprachlichen Erbe der Sowjetunion brechen will, auf dem Arbeitsmarkt sei Russisch oft erwünscht, sagt Evelina Wawere.
Ich habe in der Schule 6 Jahre Russisch gelernt, aber meine Familie spricht Lettisch. Mein Russisch ist schlecht. Aber es ist echt ein Problem, wenn es um einen Job geht. Die Menschen erwarten von einem, dass man Russisch spricht und versteht. Wenn nicht, bist du nicht so qualifiziert.
Die Studentin Klinta Jelmekola erzählt von ihren Erfahrungen im Nebenjob.
Ich habe in einem Schmuckgeschäft gearbeitet und da waren Leute, die waren sauer, weil ich kein sehr gutes Russisch gesprochen habe.
Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine fährt die Politik in den baltischen Staaten einen härteren Kurs gegen die russischsprachige Minderheit. Ein Teil der russischen Minderheit fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Viele Esten und Letten kritisieren, es ginge nicht schnell genug. Die Sprache dabei ein Politikum.
Jelena Morgenstern berichtete. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz, aber auch in den Grenzregionen in Belgien und Frankreich haben schwere Überschwemmungen in den vergangenen Tagen ja zu massiven Schäden geführt. Im Elsass zum Beispiel waren die Fluten so stark, dass die Menschen sich mit Schlauchbooten aus ihren Häusern retten mussten. Die Frage, ob manches davon hätte verhindert werden können, die würde ein anderes Nachbarland vermutlich mit Ja beantworten, die Niederlande. Denn was den Hochwasserschutz betrifft, gilt das Land weltweit als Vorbild. Warum, das habe ich vor der Sendung mit der freien Journalistin Kerstin Schweighöfer besprochen. Und zuerst habe ich sie gefragt, wie stark denn das jüngste Unwetter die Niederlande getroffen hat.
Die Niederländer sind glimpflich davongekommen, kann man schon sagen. Es kam zwar zu Stromausfällen, es musste ein Autobahnteilstück bei Maastricht zeitweise gesperrt werden und auch 2 Bahnhöfe, weil Gleise unter Wasser gelaufen waren. Und es war auch gut, ein halbes Dutzend Campings, die wurden evakuiert, weil die Zugangswege unter Wasser standen. Das war zwar ein Schreck für die Gäste auf dem Camping, die wurden morgens um 6 aus ihren Betten geholt, aber die konnten schon am frühen Nachmittag zurückkehren und letztendlich ist auch nichts passiert. Es blieb dabei, dass die Zugangswege für eine kurze Zeit unter Wasser standen und ansonsten ist nichts passiert.
Woran liegt das, dass es so verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist? Also sind die Niederlande tatsächlich besser vorbereitet oder war es jetzt in diesem Fall wirklich einfach so, dass die Wetterlage die Niederlande nicht so stark getroffen hat?
Nein, die Niederländer sind ganz einfach besser gewappnet. Das hat sich schon gezeigt bei der Jahrhundertflut 2021. Da sind sie auch mit einem blauen Auge und sehr viel Sachschäden eigentlich davongekommen. Und es gab keine Toten wie in Deutschland oder Belgien. Also da hat sich schon gezeigt, dass die Niederländer einfach sehr viel besser vorbereitet sind auf solche Flutkatastrophen. Und das liegt ganz einfach daran, dass sie schon gelernt haben, umzudenken in den 1990er Jahren, als es zu beinahe Katastrophen kam im Flussgebiet zwischen Arnheim und Nijmegen. Da stieg der Pegel des Rheins so hoch, dass die alten Flussdeiche nachzugeben drohten. Und im Januar 1995 musste dann ein Gebiet mit 250.000 Menschen evakuiert werden. Und schon damals eben haben die Niederländer erkannt, wir haben unsere Vordertür verriegelt, aber wir haben unsere Hintertür offen gelassen. Sprich, alle Aufmerksamkeit hatte sich auf die Küste gerichtet und die altersschwachen Flussdeiche waren vernachlässigt worden. An eine Flut von hinten hatte eben keiner gedacht. Und damals schon kam das große Umdenken und eine neue Gewässerstrategie auch, nämlich Leben mit Wasser.
Was heißt das denn genau, dieses Leben mit Wasser? Also was für Maßnahmen werden seither dort ergriffen? Was greift dann in solchen Fällen?
Man gibt dem Wasser einfach mehr Raum und mehr Platz. Zum Beispiel, da werden dann Auenlandschaften wieder rekonstruiert, weil die sind ja überall entlang der Flüsse verloren gegangen. Die wurden zugebaut oder kanalisiert. Rückhaltebecken wurden gebaut und auch Flussnebenarme, sogenannte Bypasse. Also die Flüsse bekamen Nebenrinnen. Und einer der bekanntesten, der liegt bei Niemwegen. Da hat die Waal einen Bypass bekommen. Und dieser Bypass ist 4 Kilometer lang, 200 Meter breit und 8 Meter tief. Und der wurde fertiggestellt vor einigen Jahren. Und seitdem kann gut ein Drittel der Wassermassen, also wenn die Waal dann Hochwasser hat, kann gut ein Drittel der Wassermassen über diesen Bypass abgeführt werden. Es mussten allerdings auch 50 Häuser weichen und die Menschen bekamen damals Ersatzgrundstücke oder sie wurden finanziell abgefunden.
Das klingt schon nach einer drastischen Maßnahme, wenn Menschen am Ende umgesiedelt werden. Damit macht man sich wahrscheinlich, wenn man das politisch fordert, auch als Politiker nicht gerade beliebt. Wie einfach oder wie schwierig war das denn in den Niederlanden durchzusetzen?
Auch hier nicht wirklich beliebt, aber andererseits, die Niederländer sind es gewöhnt. Das heißt ja nicht umsonst, Gott schuf die Welt und die Niederlande schufen die Niederlande, weil eben das Land dem Wasser abgerungen wurde. Aber es brauchte auch in Niemwegen damals sehr viel Überzeugungsarbeit, sehr viel Infoabende. Da kommt es einfach darauf an, dass man den Leuten wirklich sagt, was los ist und sie zu überzeugen versucht. Und sie kamen dann auch, sie haben es eingesehen, dass es einfach so das Beste ist. Und deshalb kam es dann nicht mehr weiter zu Widerstand. Und dasselbe galt auch für einen Polder 60 Kilometer südöstlich von Rotterdam. Das ist auch eine weitere Maßnahme, die sehr drakonisch klingt. Polder, die geflutet werden können, wenn Hochwasser erwartet wird. Die werden dann auch so genannt. Das sind Kalamitätenpolder, Katastrophenpolder. Und ein solcher Polder ist der Overdiepse-Polder. Und da mussten gut 2 Dutzend Bauern mussten umgesiedelt werden. 8 Bauern sind geblieben und die leben jetzt auf Terpen, auf 6 Meter hohen Erdhügeln, die eben zu Inseln werden, wenn der Polder geflutet werden muss.
Da werden also auch wirklich Gebiete geopfert, die in der Vergangenheit noch gar nicht überschwemmt worden sind, aber die man sozusagen jetzt vorsorglich schon als Katastrophengebiet ausweist für die Zukunft. Welche Maßnahmen aus den Niederlanden lassen sich denn in Deutschland eigentlich kopieren? Was könnte man da nutzen?
Eigentlich alles, weil man darf nicht vergessen, Deutschland ist viel größer, ist weniger dicht besiedelt. Also da ginge es durchaus, Nebenrinnen, sogenannte Bypasses anzulegen, Auffangbecken und auch Auenlandschaften zu rekonstruieren. Das ginge wirklich alles. Die Niederländer haben ja auch einen sogenannten Wasserbotschafter, der eben durch die ganze Welt reist und andere Länder davon zu überzeugen versucht oder helfen versucht, wie sie sich gegen Hochwasser schützen können. Und der sagt schon seit Jahren, unser Programm für die Flüsse, dieses Mehrraum den Flüssen, das könnte problemlos auf andere europäische Länder auch angewendet werden. Sie müssten es eben bloß tun.
Hochwasserschutz, wie es ihn in den Niederlanden gibt, der wäre auch in Deutschland denkbar, sagt die freie Journalistin Kerstin Schweighöfer. Und das war Europa heute an diesem Mittwoch. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören.